Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen auf Gottes Wort hören und wollen dazu das Matthäus-Evangelium aufschlagen. Das Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Matthäus-Evangelium, Kapitel 2. Verse 1 bis 12. Wir hören auf das Wort Gottes. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben einen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihn zu anbeten. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie aber sagten zu ihm: Zu Bethlehem in Judäa, denn so steht es durch den Propheten geschrieben: Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sterns. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land zurück. Gott segne sein Wort an uns. Ich bin mir bewusst, dass viele von Ihnen, viele von uns wahrscheinlich aus der Weihnachtsstimmung schon etwas rausgekommen sind. Ich werde von meinen leicht wechselnden Kommilitonen manchmal daran erinnert, dass bei Ihnen in Sachsen die Weihnachtszeit noch weitergeht. Bei uns, wo ich herkomme, ist das nicht mehr so. Und den Text, den ich heute gewählt habe, der wird oft in der Adventszeit gewählt. Aber ich denke, dass er eine Botschaft hat, dass Gott ja eine Botschaft hat, die das ganze Christenleben prägen muss. Die das ganze Christenleben, die für das gesamte Christenleben etwas zu sagen hat. In einem seiner bekanntesten Lieder stellt Paul Gerhardt eine sehr entscheidende Frage, nämlich die Frage: Wie soll ich dich empfangen? 1653 hat er dieses Lied verfasst. Und er stellt diese wichtige Frage, um die es uns heute gehen soll. Der Text beschreibt eine Situation, die sich kurz nach der Geburt Jesu zugetragen hat. Wir wissen nicht genau, welchen Zeitraum es war. Und ich glaube, wie gesagt, dass dieser Text uns etwas sagt, was unser ganzes Leben als Christen, als Kirche Christi prägen muss. Und ebenso glaube ich, dass die Frage, die Paul Gerhardt in seinem bekannten Lied stellt, wie soll ich dich empfangen, keinesfalls eine Frage ist, die sich die Kirche Christi nur in der Adventszeit stellen muss. Unser Erwarten und Warten auf unseren Herrn Jesus Christus geht über Advent hinaus. Unsere Sehnsucht ist gerichtet auf das zweite Kommen unseres Königs und unser Warten ist eine Sache, die sich auf unser ganzes Leben auswirkt. Unser Erwarten unseres Königs ist keine Sache, die von unserem Alltag getrennt ist. Sie wirkt sich auf unser Wesen aus. Und ich glaube, wir können es so sagen, der christliche Glaube ist ein tägliches Empfangen Gottes. Es ist ein tägliches Empfangen Gottes. Täglich sollen unsere Herzen auf Christus ausgerichtet sein. Täglich sollen wir unsere Herzen an die Zusagen Gottes in seinem Wort klammern. Wir sollen uns an die Zusagen Gottes klammern. Und deshalb ist die Frage, die Paul Gerhard stellt, eine Lebensfrage. Es ist eine Lebensfrage. An dieser Frage entscheidet sich, wie jeder Einzelne von uns zu dem König aller Könige steht. Denn die Frage, wie soll ich dich empfangen, ist im Grunde genommen die Frage, wie stehe ich zu diesem König? Und ich denke, dass diese 12 Verse sich mit dieser Frage beschäftigen. Sie zeigen uns verschiedene Haltungen auf. Haltungen und Reaktionen gegenüber diesem verheißenen Messias, der in die Welt gekommen ist. Ich will uns kurz den Kontext aufzeigen. In Kapitel 1 sehen wir einen Stammbaum, eine sogenannte Genealogie. Ja, da wird aufgezeigt, dass Jesus dem Fleisch nach ein direkter Nachkomme von König David ist. Das ist das Erste, was wir erfahren. Und dann erfahren wir, dass Maria von dem Heiligen Geist schwanger wurde und Josef, der nichts davon ahnte, sie infolgedessen verlassen will. Und dies wird durch die Erscheinung eines Engels dann verhindert, der ihm verkündet, dass das Kind, welches Maria gebären sollte, der Retter der Welt sein würde, der Retter des Volkes. Und der Engel verkündet es ihm mit folgenden Worten in Matthäus 1, Vers 21. Da sagt der Engel zu Josef: Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und Josef vertraut der Botschaft des Engels, und das Kind wird geboren, und Josef gibt ihm den Namen Jesus. Und damit endet Kapitel 1. Und Kapitel 2 schließt genau an diese Geburt Jesu an und beginnt dementsprechend mit den Worten: Als aber Jesus zu Bethlehem oder in Bethlehem in Judäa geboren war. Ja, wir bekommen also einen zeitlichen Rahmen und einen Zusatz, wodurch der zeitliche Rahmen noch genauer wird, nämlich in den Tagen des Königs Herodes. Damit wir nachher den Text etwas besser verstehen, möchte ich erstmal etwas zu diesem Mann sagen, zu diesem Herodes, der hier vorgestellt wird. Es handelt sich hierbei um Herodes den Großen, der Begründer der herodianischen Dynastie war. Er wurde 47 vor Christus zum Statthalter von Galiläa. Und zwischendurch, als er Statthalter war, kam es zu Unruhen in Israel, zu Aufständen. Und er musste fliehen. Er ging nach Rom und trat dort vor den römischen Senat, wo er sich als sehr romfreundlich darstellte. Also wir würden heute sagen, er wäre ein Schleimer gewesen. Er hat sich eingeschleimt beim römischen Senat. Das tat er aber auch nicht ohne Grund. Er verfolgte damit seine eigenen Ziele, die er dann 37 vor Christus erreichte, als der römische Senat ihn nämlich dann zum König über Judäa eingesetzt hatte. Und interessant ist die Tatsache, dass dieser Herodes, wenn man genau hinsieht, eigentlich gar kein Jude war. Er war nämlich von edomitischer Abstammung, was nachher sehr wichtig für das Verständnis des Textes ist. Er war eigentlich Edomiter, kein echter Jude. Und vom Charakter dieses Mannes kann man sagen, dass er ein kaltblütig, kalkulierender und rücksichtsloser Politiker war. Er räumte alles, was ihm nur irgendwie im Weg stand, sofort aus dem Weg. Er ließ seinen 16 Jahre alten Schwager ertränken und später ermordete er seinen eigenen Bruder. Kurz bevor er 4 nach Christus selbst starb. Ein König, der dafür bekannt war, alles zu tun, um seine Macht zu erhalten. Ein machtgieriger Mensch. Das ist dieser Herodes. Und außerdem werden uns direkt am Anfang des Textes noch andere Personen genannt, über die ich noch einiges sagen will. Und zwar werden sie hier Weise aus dem Morgenland, beziehungsweise Weise aus dem Osten genannt. Wer waren diese Männer? Übrigens, die Anzahl ist unbekannt. Ja, dass es 3 waren, ist eine Erfindung. Es war eine unbestimmte Anzahl von Männern, die hier hinkamen. Sie werden hier Weise aus dem Morgenland genannt. Und das griechische Wort, das hier steht, mit dem sie beschrieben wird, heißt Magos, von dem Wort stammt unser Wort Magier ab. Ja, bei diesen Männern handelt es sich um persische Weise und Priester, die Stern- und Traumdeutung betrieben. Sie gehörten einer priesterlichen Linie an, die bei den Medern begann. Und in ihrer Gesellschaft, wo sie herkamen, sie hatten einen sehr hohen Status. Und sie galten nicht nur als Sterndeuter, sondern sie hatten in ihrer Gesellschaft die Aufgabe und das Amt, den neuen König einzusetzen. Das war ihre Aufgabe. Das war ihr Job in ihrer Gesellschaft. Und eine Gruppe solcher Männer kommt jetzt nach Jerusalem und sie haben ein Anliegen, das sie in Vers 2 formulieren. Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben einen Stern im Morgenland gesehen und wir sind gekommen, ihm zu huldigen. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mich sofort gefragt, woher wussten diese Leute, dass ein König geboren werden sollte? Und zweitens, warum kommen sie als Heiden, um den König der Juden zu anbeten? Das sind Fragen, die so ein bisschen entgegenspringen, wenn man das liest. Wenn man verschiedene Historiker dieser Zeit befragt, da kommt man zu einem sehr erstaunlichen Ergebnis. Vor allem römische Schreiber dieser Zeit berichten davon, dass es ihnen so erschien, als ob die gesamte Welt auf die Erscheinung oder das Kommen eines großen Königs warten würde. Zum Beispiel schreibt einer: Es hat sich im gesamten Orient der alte und bekannte Glaube durchgesetzt, dass ein Führer, ein großer Führer aus Judäa kommen muss. Ein anderer Historiker namens Tacitus schreibt, es gab die feste Überzeugung, dass zu dieser Zeit Führer in Judäa aufstehen würden, um die ganze Welt zu beherrschen. Es ist irgendwie interessant, wenn man sich das durchliest. Es musste irgendwas passieren. Die Leute waren irgendwie in Erwartungshaltung. Man kann nicht direkt sagen, woher diese allgemeine Erwartung kam, aber es scheint so, als ob die Zeit erfüllt war. Und wir als Christen glauben daran, dass sie erfüllt war. Wir haben also auf der einen Seite diese allgemeine Erwartungshaltung. Das könnte ein Grund sein. Und auf der anderen Seite könnte ein Grund sein, dass die Weisen von den Verheißungen wussten, weil sie im Exil mit den Israeliten in Kontakt gekommen waren und so von ihren Messias-Erwartungen mitbekommen hatten. Ja, vielleicht hatten sie von der berühmten Messias-Verheißung aus 4. Buch Mose, Kapitel 24 gehört, wo ein Stern aus Jakob verheißen wird. Und sie sahen jetzt diesen Stern in ihrem Land und Gott öffnete ihnen die Augen, sodass sie erkannten, dass sich hier etwas Großes auftat. Der König der Juden ist geboren. Und deshalb machten sie sich auf den Weg. Und ich finde es interessant, wenn man sich ihre Frage durchschaut, dann wird sie ja sehr provokant. Sie gehen in Jerusalem rein und fragen, wo ist der König der Juden? Ja? Dabei wurde gerade Herodes in Vers 1 als König bezeichnet. Und jetzt kommen diese Weisen und sagen, wo ist der König der Juden? Das ist provokant. Sie suchen den wahren König, zu ihm wollen sie hin. Sie suchen den König der Juden. Sie geben Grund und Ziel ihres Kommens an. Wir haben einen Stern gesehen und wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Und das Wort anbeten hat eine besondere Bedeutung in unserem Text. Es kommt dreimal vor. In Vers 2, dann in Vers 8 und in Vers 10. Und es beschreibt eine Verehrung in gebeugter Haltung. Eine Verehrung in gebeugter Haltung. Mit anderen Worten sagen sie, wo ist der neugeborene König der Juden? Er muss geboren worden sein, denn wir haben den Stern der Verheißung gesehen und wir sind gekommen, um diesem König die Ehre zu erweisen, die ihm gebührt. Und mit dieser Aussage der Weisen beginnt unsere eigentliche Betrachtung. Ich hatte angekündigt, dass wir in diesem Text verschiedene Haltungen gegenüber diesem neugeborenen König sehen. Drei Stück, die sich mit der Frage beschäftigen, wie empfange ich diesen König? Wir sehen drei Umgangsweisen mit der Aussage der Weisen. Zuerst sehen wir, wie Herodes reagiert. Dann sehen wir, oder wir sehen auch nicht, die Reaktion der gelehrten Juden. Und als letztes sehen wir das Vorgehen dieser Heiden aus dem Morgenland. Beschäftigen wir uns als erstmal mit Herodes. Und das bildet unseren ersten Punkt, die Furcht, Verwirrung und Ablehnung des Herodes. Ja, was lesen wir über seine Reaktion in Vers 3? Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt oder erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Die Weisen waren wohl schon eine längere Zeit durch Jerusalem herummarschiert. Das lässt die Verbform in Vers 1 vermuten, dass sie sprachen. Das war wahrscheinlich schon ein bisschen länger und es hat sich herumgesprochen in der Stadt. Da sind Leute aus dem Morgenland und die fragen nach einem König. Und irgendwann erfuhr wahrscheinlich auch Herodes von diesen Weisen und ihrem Anliegen, sie suchen den König der Juden. Jetzt ist interessant, dass einige Übersetzungen hier übersetzen mit, er wurde bestürzt oder er erschrak. Was uns daraus schließen lässt, dass es ihn scheinbar nicht unberührt ließ. Aber wenn man die Grundbedeutung dieses Wortes, das hier steht, sich mal genauer ansieht, dann merkt man, dass Herodes völlig aus der Bahn geworfen wurde durch diese Aussage der Juden. Das Wort, das hier steht, kann man eigentlich viel besser mit durcheinanderschütteln übersetzen. Er wurde durcheinander geschüttelt durch diese Aussage. Es brachte ihn total durcheinander. Es brachte ihn völlig aus der Fassung. Man könnte sagen, dass er ein inneres Erdbeben erlebte in diesem Moment. Seine Welt, die er sich aufgebaut hatte, durch seine Intrigen, geriet in Zwang. Und die Frage ist, warum brachte ihn das so aus der Fassung? Er, der so kaltblütig war, bringt die Botschaft, dass ein Kind geboren wurde, aus der Fassung. Schon mal seltsam. Sehen wir einmal, was weiter passiert. Herodes beginnt zu handeln. Er ruft die hohen Priester und Schriftgelehrten und stellt ihnen eine Frage in Vers 4. Er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Jetzt beginnen wir zu verstehen, was in ihm vorgeht. Die Frage der Weisen hat bei Herodes die Alarmglocken losgehen lassen. Die Frage ließ ihn sofort an die Verheißung auf den Messias denken. Er kannte die jüdischen Messias-Erwartungen. Er lebte ja schließlich unter den Juden. Er regierte sie sogar. Er selbst aber war kein Jude. Und fürchtete sofort um seinen Thron, als er das hörte. Wo ist der König der Juden? Ein König der Juden bedeutete für Herodes Ärger, Konkurrenz und sehr wahrscheinlich das Ende seiner Herrschaft. Und ich finde es interessant, dass Herodes sofort annimmt, dass es sich hierbei um den verheißenen Christus handelt. Sofort. Er wusste, dass der verheißene Messias als der König der Könige und der Herr der Herren angekündigt ist. Also er lehnt die Tatsache der Verheißung gar nicht ab. Das finde ich sehr interessant. Er lehnt es nicht ab. Er nimmt sogar an, dass die Verheißung in Erfüllung kommt, dass dieser Messias kommt. Und umso tragischer ist, dass er im vollen Bewusstsein dessen, dass er weiß, dass diese Verheißung, die wahrscheinlich eintrifft vor seinen Augen, sich mit aller Kraft dagegen bäumt. Er bäumt sich auf gegen das Wort Gottes. Er will das sich nicht annehmen. Er lehnt die Tatsache der Verheißung gar nicht ab. Aber annehmen will er sie nicht. Er sträubt sich gegen diesen neugeborenen König. Man kann also sagen, es ist eine absolut bewusste Ablehnung des Messias. Es ist eine absolut bewusste Ablehnung von Jesus Christus. Und was Herodes hier und im Folgenden macht, ist nichts anderes als eine hasserfüllte und eifersüchtige Auflehnung gegen Gott. Gegen den König aller Könige. Ja, die jüdischen Theologen, die beantworten ihm die Frage. Sie sagen zu ihm, zu Bethlehem in Judäa. Dort wird er geboren, denn so steht es durch den Propheten geschrieben. Und dann zitiert er, Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Ja? Matthäus, der dieses Evangelium verfasst hat, der schreibt die Verheißung aus dem Alten Testament etwas um. Statt Bethlehem Ephrata, wie in Micha 5, schreibt er jetzt hier in Bethlehem in Judäa. Einfach eine andere Bezeichnung, ist dieselbe Stadt. Und diese Bezeichnung jetzt hier in unserem Vers 4 steht parallel zu Vers 1 von unserem Text. Und damit zeigt er, dass es die Erfüllung, dass Christus die Erfüllung dieser Verheißung ist. Vers 1 lesen wir, Jesus wurde zu Bethlehem in Judäa geboren. Und in Vers 4 formuliert Matthäus die Verheißung um zu zeigen, es ist dieser verheißene Messias. Jetzt hat er den Ort Bethlehem in Judäa, ungefähr 8 bis 9 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und jetzt überlegt Herodes, was zu tun ist. Er überlegt und er ruft die Weisen heimlich zu sich, vielleicht weil er Angst hat vor den Juden. Und dann befragt er sie nochmal genau zu der Erscheinung des Sterns. Er will genau den genauen Zeitpunkt der Erscheinung, um wahrscheinlich herauszufinden, wie alt dieser neugeborene König sein könnte. Denn nachher ordnet er an, alle unter 2 Jahren zu ermorden. Und er schickt ihn nach Bethlehem. Er gibt ihnen also den richtigen Tipp. Aber er selbst kommt nicht mit. Und weiter, er schickt auch keine Soldaten. Die hätten ja mitkommen können und das Problem gleich beseitigen können. Macht er aber nicht. Und ich finde das wirklich erstaunlich, wenn man sich vor Augen hält, was Herodes für ein Mensch war eigentlich. Ich hatte ja darauf hingewiesen, er war kaltblütig, eiskalt kalkulierend. Er handelte normalerweise sofort, wenn ihn irgendwas störte. Er zögerte nicht, seinen Schwager umzubringen, seinen eigenen Bruder umzubringen. Ohne lange nachzudenken, räumte er alles aus dem Weg, was ihm nicht in seinen Kragen passte. Und klar könnte man sagen, ja, aber er ist doch ganz strategisch hier. Er schickt die Weisen vor und will, dass sie herausfinden, wo dieses Kind ist. Dann würde er kommen und es umbringen. Und trotzdem bleibe ich dabei. Hier ist was anders. Er scheint in diesem Moment seine Kaltblütigkeit etwas verloren zu haben. Er scheint nicht ganz bewusst zu handeln. Er hätte doch eigentlich, wenn er gemäß seines gewöhnlichen Charakters gehandelt hätte, die Soldaten gleich mitschicken können, die das Kind sofort töten würden. Er macht es aber nicht. Und ich glaube, der Grund dafür liegt in der Botschaft der Weisen, die ihn total durcheinander gebracht hat. Sie hat ihn so aus der Bahn geworfen, dass er sich nicht mehr fassen konnte, um seiner gewohnten kaltblütigen Art zu antworten und zu handeln. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott, der allmächtige Vater, in diesem Moment sein Werk getan hat. Gott lenkt die Herzen der Könige, wie er will. Das hat er an Herodes bewiesen. Herodes konnte in diesem Moment nicht wie gewohnt handeln. Gott brachte diesen König buchstäblich völlig aus der Fassung. Und trotzdem sieht man die Bösartigkeit dieses Königs. Er sagt zwar, er wolle kommen, um das Kind zu anbeten, aber sein anschließender Kindermord beweist, dass dies nicht als Heuchelei ist. Er versucht sich damit einfach an der Botschaft der Weisen zu orientieren, um ihre Gunst zu bekommen. Und er behauptet, dass er den Messias anbeten will, aber in Wahrheit will er ihn umbringen. Also die Kaltblütigkeit sieht man trotzdem. Er deckt seinen Vorsatz, Jesus umzubringen, mit der Lüge, ihn anbeten zu wollen. So ein krasser Gegensatz hat sich in seinem Herzen gebildet. Er will den scheinbar größten Liebesbeweis gegenüber dem neuen König benutzen, um ihn umzubringen, um seinen Hass freien Lauf zu lassen. Er gibt vor, ein Anbeter zu sein und sträubt sich im Innern mit aller Kraft gegen den verheißenen Messias. Und ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es heute auch Menschen gibt, die vorgeben, Anbeter Gottes zu sein. Aber ihr Herz ist voller Ablehnung gegenüber seiner Person, gegenüber seinem Herrschaftsanspruch. Sie sagen, ja, wir wollen anbeten. Sie sprechen mit den Heiden, ja, wir wollen ihn anbeten. Aber sie leben so, als hätte Gott ihnen nie ein Gesetz gegeben. Sie lassen den entscheidenden Zusatz weg, nämlich dass Christus der König ist. Und viele Menschen wollen mit Jesus nichts zu tun haben, mit dem christlichen Glauben, weil dies immer auch impliziert, dass er Herr des persönlichen Lebens wird. Und das gefällt den meisten nicht. Jesus hat einen absoluten Herrschaftsanspruch und das ist für die meisten Menschen heutzutage höchst anmaßend. Müssen wir uns fragen, kann man mich hier einordnen bei Herodes? Wie stehen wir zu diesem Christus? Herodes empfing Jesus mit Verwirrung, mit Eifersucht und später mit blanken Hass. Und bevor wir weiter im Text fortfahren, möchte ich an dieser Stelle den zweiten Punkt einschieben, der nicht explizit im Text erscheint, aber meiner Meinung nach trotzdem vermittelt wird. Es handelt sich hier wieder um eine Reaktion auf das Fragen und Suchen der Weisen, und zwar, hier meine ich, die Reaktion der jüdischen Schriftgelehrten. Die Reaktion, die wir bei diesen Männern sehen, ist nämlich, dass sie gar nicht reagieren. Das ist auch eine Reaktion. Erstaunlich, oder? Sie glauben, also ich glaube nicht, dass sie nichts von den Weisen mitbekommen hatten. Die Weisen scheinen schon länger durch Jerusalem gezogen zu sein. Ganz bestimmt hatten sie von ihrem Suchen und Fragen gehört. Und sie können auch ganz brav und fromm die Verheißung zitieren, als Herodes sie danach fragt. Trotzdem reagieren sie nicht. Keiner von ihnen kommt darauf, irgendwie die Weisen zu fragen. Woher wisst ihr das? Warum kommt ihr hier hin? Sie scheinen das völlig zu ignorieren. Sie reagieren auch nicht, als Herodes sie nach dem Geburtsort des Messias fragt. Eigentlich hätten sie sich doch fragen können, warum will dieser Edomiter wissen, wo unser König geboren wird. Sie hätten doch reagieren können. Tun sie aber nicht. Vielleicht interessierten sie sich nicht für die Botschaft der Weisen, weil sie diese Heiden waren. Und sie wollten nicht wahrhaben, dass Gott, Jahwe, sich den Heiden offenbart. Sie ignorieren das. Sie ignorieren den Messias, der ihnen verheißen wurde. Aber lassen Sie mich dies festhalten. Ignoranz ist nicht Toleranz. Ignoranz ist nicht Toleranz. Das sehen wir am weiteren Verlauf des Wirkens Jesu. Von den jüdischen Theologen bekam er nichts anderes zu spüren als Ablehnung und Hass. Sie ignorierten den, der im Namen seines Vaters kam, aber glaubten denen, die in ihrem eigenen Namen kamen. Das hat sich buchstäblich bewahrheitet in der Geschichte der Juden. 133 nach Christus benannten sie einen Mann Bar Kochba, was eine Anlehnung ist an 4. Buch Mose Kapitel 24, Vers 17, wo der Stern aus Jakob verheißen wird. Und sie nannten irgendeinen Mann, der sich als Messias ausgab, nach diesem Stern. Er versagte kläglich und später brachten sie ihn um. Sie ignorierten den, der im Namen Gottes kam, aber glaubten dem, der in seinem eigenen Namen kam. Ignoranz der Wahrheit führt immer in Lüge. Das hat sich bewahrheitet. Aber wir sehen jetzt noch was anderes. Nach den ganzen Negativschlagzeilen bis jetzt sehen wir etwas sehr Erfreuliches, und zwar bei den Weisen, bei den Heiden, die sich jetzt auf den Weg machen. Sie machen sich nach dem Gespräch mit Herodes auf den Weg. Und das ist der dritte Punkt, das ist die freudige und ehrfürchtige Anbetung der Weisen. Bei diesen Weisen sehen wir, wie wir Christus empfangen sollen, wie unser Leben geprägt sein soll. Ja, sie werden geführt von diesem Stern, wie damals das Volk Israel von der Wolke. Sie werden geführt, Gott geht vor ihnen her. Und der Stern bleibt über dem Haus stehen, wo das Kind war. Und jetzt sehen wir in den Versen 10 und 11 etwas wirklich Wunderbares. Wir wollen mal auf diese Reaktion und ihr Handeln Acht geben. Sie hatten gesagt, sie sind gekommen, um den verheißenen König zu anbeten. Das ist ihr Ziel. Sie wollen den König der Juden anbeten. Auch Herodes hatte das von sich gesagt. Aber wir haben gesehen, dass dies nur eine Maske war, die er sich aufgesetzt hatte. Und jetzt was anderes sehen wir jetzt bei diesen Männern. Verse 10 und 11. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und beteten es an. Noch bevor sie in das Haus gehen und das Kind sehen, werden sie mit einer riesengroßen Freude erfüllt. Sie freuten sich mit großer Freude. Und der Grundtext zeigt uns an dieser Stelle, dass es eine unbeschreiblich große Freude war. Hier steht ein Wort, das wir kennen, Megalen, also unser Wort Mega, kommt davon. Und dann steht da noch ein Wort, das man mit heftig übersetzen kann. Sie freuten sich mit großer und heftiger Freude. Es war eine unbeschreibliche Freude. Im Anblick der Tatsache, dass sie am Ziel waren, wurden sie von der überwältigenden Freude erfasst. Ja, man sieht, die Gefühle der Weisen an dieser Stelle bilden einen krassen Gegensatz zu dem, was wir bei Herodes gesehen hatten oder bei den Juden. Und zu dieser großen Freude kommt noch etwas anderes hinzu, als sie das Haus betreten und das Kind sehen. Sie fallen nieder vor dem Kind, beten es an und bringen ihm Gaben. Sie sind also nicht nur von dieser großen Freude gekennzeichnet, sondern gleichermaßen von einer sehr großen Ehrfurcht. Sie fallen nieder vor ihm. Sie beugen ihre Knie und fallen vor dem nieder, der der König aller Könige ist. Der wirklich Gott ist. Und sie beten ihn an. Ja, die ganze Fülle Gottes wohnt in diesem Kind und daran glauben sie. Daran halten sie fest. Sie treten dem neugeborenen König mit freudiger und ehrfürchtiger Anbetung entgegen. Sie, welche in ihrer Heimat die Aufgabe hatten, den König einzusetzen, sind gekommen, um genau das zu tun. In diesem Kind sahen sie den Kyrios, den wahren Herrn. In ihm sahen sie den König der Juden. Denn jetzt sehen wir die Verbindung zu Kapitel 1. In Kapitel 1 wird uns gesagt, dass Jesus der Nachkomme von König David ist, der königliche Nachkomme. Und in Kapitel 2 wird diese Tatsache durch die Weisen bestätigt, indem sie klar machen, dieser König der Juden ist auch unser König und der König aller Könige. Und genau das ist ja, was Psalm 2 aussagt, den wir heute gehört hatten. Christus, unser Herr, ist der König aller Könige und er regiert zu allen Zeiten. Und man kann diese Tatsache ablehnen oder annehmen. Es ändert nichts an der Tatsache, dass Christus regiert. Und eines Tages werden alle Menschen vor diesem König niederknien und anerkennen, dass er alleine König ist. Und deshalb ist die Aussage, die Herodes macht, ich komme, um ihn zu anbeten, eine sehr ironische. Das ist eine Ironie hier, weil eines Tages wird er genau das tun. Er wird genau das tun. Er wird vor ihm niederfallen und anerkennen, dass dieser König der einzig wahre König ist. Was Herodes hier aussagt, mit einem schlechten Motiv, wird eintreffen. Er wird niederfallen, er wird seine Knie beugen, wie jeder Mensch auf dieser Erde. Die Weisen kommen in das Haus und diesem König geben sie alle Ehre und sein Wort schätzen sie höher als jeden Befehl irdischer Könige. Das sehen wir in Vers 12. Sie hören nicht auf den Befehl des Herodes, sondern auf das, was Gott ihnen sagt. Ja, wie soll ich dich empfangen? Das war die Frage von Paul Gerhardt. Und die Weisen zeigen uns das. Mit Anbetung, die sich in überschwänglicher Freude und tiefer Ehrfurcht zeigt. Ich möchte darauf hinweisen, Geschwister, die Weisen haben noch nicht das Kind gesehen und haben sich schon gefreut. Schon bevor sie das Kind sahen, waren sie erfüllt mit einer unbeschreiblich großen Freude. Und schon damit begannen sie dem neugeborenen König die Ehre zu geben. Man kann sagen, die Weisen hielten sich mit der größten Freude an die Zusage Gottes, die sie in diesem Stern sahen. Die Zusage Gottes war in diesem Moment ihre Freude. Daran klammerten sie sich. Und sie waren sich sicher, Gottes Zusage in diesem Stern gilt. Wir sind am Ziel. Und ich finde, das ist ein wunderbares Vorbild für unser alltägliches Leben. Unser Alltag darf im Erwarten des Kommens unseres Erlösers von der größten Freude geprägt sein. Und das bedeutet es, den König aller Könige anbetend zu empfangen. Wir sehen ihn noch nicht. Aber indem ich mich täglich an seine Zusagen, an sein Wort klammere, gebe ich ihm alle Ehre. Dass ich sein Wort höher schätze als das Wort aller anderen und damit und darin meine größte Freude finde. Und deshalb darf und soll unser Leben als Kinder Gottes von der größtmöglichen Freude geprägt sein, weil wir uns an die Zusagen Gottes klammern. Der Text gibt uns deswegen auch einen Ausblick auf die Situation, die wir einmal erleben werden, nämlich wenn dieser König wiederkommen wird. Der Pastor hat einmal seine Predigt folgendermaßen begonnen. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die gute ist, Gott ist hier. Die schlechte ist, Gott ist hier. Es kommt darauf an, auf welcher Seite Sie stehen. Und genau das hat unser Text gezeigt. Es kommt darauf an, wie man zu diesem König steht. Die einen werden für alle Ewigkeit in der Gegenwart dieses Königs die größte Freude erleben und ihn anbeten. Und die anderen werden bei seiner Wiederkunft voller Schrecken zusammenfahren. Und auch sie werden anerkennen, dass unser Herr Jesus Christus der Herr aller Herren ist. Jeder Mensch wird einmal niederfallen vor diesem König. Alle Nationen werden sich beugen. Die Weisen waren von überwältigender Freude und Ehrfurcht geprägt. Und eben dies soll immer wieder bei uns geschehen. Wenn wir an die Größe unseres Heilands denken, der sich für uns erniedrigt hat. Täglich, Geschwister, täglich wollen wir ihn empfangen. Mit der größten Freude an seinen Zusagen und der größten Ehrfurcht vor ihm selbst. Amen.